ihr alles. Mein Leben, meine Zukunft, meine Ewigkeit. Du bringst alles in Ordnung, mein Gestern und mein Morgen. Halleluja. Praise Gott. Heute werden wir über Jesu Worte uns Gedanken machen. Es geschieht, was Jesus sagt. Nicht, was der Matthäus sagt, nicht, was du sagst, nicht, was die Frau Merkel sagt oder Obama sagt oder Putin sagt. Das, was Jesus sagt, das geschieht. Seine Worte sind Ja und Amen. So, aber bevor ich auf das Thema eingehe, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Wie Gott uns bewahrt, wird das Thema am Freitag sein, 19 Uhr. Wie Gott uns bewahrt. Gott bewahrt uns auf Schritt und Tritt. Seine schützende Macht umgibt uns. Jeder, der sich Gott nur ein bisschen fürchtet, nur ein bisschen liebt, muss nicht viel lieben, aber die Gott fürchten, um die lagern sich die Engel Gottes, die himmlischen Heerscharen. Wir werden belagert und das wissen wir gar nicht, denn derer, die bei uns sind, sind mehr als was die ausmachen, die uns bedrohen oder in die Gefahr bringen wollen. Also, du wirst von Gott bewahrt. Am Samstag wird das Thema sein, das Verlangen nach Gott. Hast du Appetit auf Gott? So richtig Appetit auf die Liebe Gottes, den Heiligen Geist, den Frieden Gottes und alles, was für uns der Himmel zu bieten hat. So lade ich ganz herzlich ein zu diesen Gottesdiensten hier. Und dann am Sonntag, so Gott will und wir leben, lebe ein übernatürliches Leben. Eigentlich spreche ich schon die ganze Zeit immer so in diese Richtung, übernatürlich. Wir leben nicht natürlich. Wenn wir morgens aufstehen, wir stehen nur auf, weil Gott gnädig ist, weil Gott uns lieb hat. Würde Gott nicht zu uns stehen, wir würden gar nicht mehr aufwachen. Wir würden schon längst irgendwo in einem schwarzen Loch sein und verschmelzen und verschmoren. So, die Welt würde untergehen, die Erde gäbe es schon längst nicht mehr, aber dank der Gnade Gottes, wir werden bewahrt und geführt und geleitet. Es geschieht immer, was Jesus sagt. Jesu Worte sind machtvoll. Bei diesen Gedanken will ich bleiben und euch ganz herzlich einladen. Und das, was er nicht sagt, das passiert auch nicht. Wieder das Gegenstück. Was er nicht sagt, was er nicht zustimmt, was er nicht will, passiert nicht. Also, was Gott will, das passiert. In Matthäus Kapitel 7, ich gehe von diesen Versen aus, Vers 21 und dann Vers 24 bis 27. Jesus erzählt die Geschichte von dem klugen Baumeister, der sein Haus auf dem Felsen baute, auf dem Granit baute. Da kann kommen, was da will. Das Haus auf festem Grund bleibt bestehen. Und da ist ein Stichwort, das ich rausgefiltert habe und für mich rausgehört habe. Hört, was ich euch sage. Hört, was ich euch sage. Also er hat uns was zu sagen, eine ganze Menge. Er ist das Fleisch gewordene Wort. Er ist die Wahrheit. Er ist das Echte, das Wirkliche. Er ist der, der am Anfang war, Johannes 1, der von Gott geschaffen war. Er war das Wort und wohnte unter uns. Und viele Menschen haben gehört, aber nicht begriffen, dass es Gott war, dass es Jesus war. Es ist das Wort, es werde Licht. Er war derjenige, der das Licht gebracht hat. Die Bibel sagt weiter, alles, was da ist, ist durch ihn geschaffen. Also durch Jesu Vorhaben, Jesu Pläne, Jesu Gedanken. Er ist das Gesetz, er ist die Erfüllung des Gesetzes. Hört, was ich euch sage. Nicht, was ich euch sage, sondern was er euch sagt. Mutter Maria sagt, was er euch sagt, das tut. Wenn du nur auf diese kleinen Worte Jesu hörst, und ich möchte dich einladen, nicht nur die Bibel zu lesen und nicht nur die Predigt zu hören, sondern zu hören zwischen den Worten, was sagt er? Hört, was ich euch zu sagen habe. Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Himmelreich kommen. Also schon allein nicht jeder, der betet oder der religiös ist, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt und meine Worte hält und so weiter und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf dem Fels baute. Und dann kam ein Wolkenbruch und Wassermassen fluten heran und als dann die Stürme tobten, an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf dem Felsen gebaut. Worauf hast du dein Haus gebaut? Also dein Lebenshaus. Dein Lebenshaus. Weißt du, da können Gefahren kommen und Nöte und Panik und Druck und Spannungen und Anfechtungen. Die Dinge können kommen und die kommen auch. Aber du hast Fundament, du stehst. Du bist gepflanzt wie ein Palmbaum. Und so stehst du wie ein Palmbaum. Der Gerechte ist wie ein Palmbaum. Der Wind biegt so eine Palme und die steht wieder auf, weil die tiefe Wurzeln hat, tief verwurzelt ist. So wie bist du. Wie bist du gebaut? Wo sind deine Fundamente? Was ist deine Grundlage? Auf das Fundament kommt es an. Und so ein Wolkenkratzer braucht gewaltige Fundamente. Der Keller ist wichtig. Auch für dein Leben, der Keller. Bist du unterkellert, richtig verkellert? Also denk drüber nach. Da kamen die Stürme und tobten und das rüttelten an das Haus. und das stürzte nicht ein, denn es war auf dem Felsen gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt und ist wie ein unvernünftiger Mann, ich lese nach einer modernen Übersetzung hier, der sein Haus auf Sand baute, als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Und Jesus sagt, viele hören meine Worte, aber die wenigsten tun. Viele haben eine innere Stimme, die hören manchmal die Warnung des Gewissens und sagen, pass auf, oder was würde Jesus tun? Die hören die Wahrheit, aber sie gehen nicht darauf ein. Du musst nur Jesus akzeptieren und hört, was ich euch sage, sagt er. Damit schließt er auch die Bergpredigt ab. Bei Gott sind nicht die klug, die hochgebildet sind, die belesen sind, die alles verstehen, nein, die das tun, die das ausführen, was er sagt, die sich danach richten. Gott unterscheidet zwischen zwei Arten von Menschen, zwischen Hörer und Täter. Und er liebt die Täter. Lieber, du weißt etwas wenig oder etwas weniger, aber du tust das, was er gesagt hat. Du lebst es aus, du praktizierst. Wir brauchen also praktizierende Christen, die nicht nur theoretische Christen sind, vernunftsmäßige Christen sind, gefühlsmäßige Christen sind, nein, die also praktizierende Christen sind. Und Jesu Worte haben Macht. Wenn er zu dir spricht und du das umsetzt, was glaubst du, was für eine Lawine du in deinem Leben auslöst? Worte Jesu haben große Kraft, also nicht nur Hörer, sondern auch Täter sein. Und von der Tat hängt unser Sieg oder unsere Niederlage ab. Je nachdem. Wenn ich das nicht tue, passiert nichts. Und wir wundern uns, ja, ich habe so viel Informationen, ich verstehe Gott und ich erkenne Gott, aber wenn du das nicht tust, wenn du Gott nicht gehorchst, nicht auslebst, dein Alltag nicht davon bestimmt wird, kann nichts Großes passieren. Die Kraft des Wortes Gottes ist nicht erst, wenn wir viel von Gott reden, sondern wenn wir viel von Gott tun. Also sei Täter des Wortes. Erst in Aktionen, in Taten wird der Wille Gottes verwirklicht und der Himmel kommt auf Erden. Und es zeigt sich, wenn Stürme kommen, also wenn Sonnenschein ist am Sonntag, am Feiertag, am Geburtstag, am Hochzeitstag, da kannst du gut an Gott glauben. Weißt du, wo alles schön glatt geht, wo keine Anfechtungen sind, aber in dem Moment, wo du Anfechtungen hast, wo Prüfungen kommen, wo du geschüttelt wirst und wo Stürme dir ins Gesicht blasen, die Wellen toben, da zu glauben, da Christus sein, da beweist sich, hast du Fundament oder nicht? Hast du eine Grundlage oder nicht? Ein Christ ist nicht vom Kummer verschont und Versuchung und so weiter. Diese Dinge kommen an uns, aber Gott erhält uns, weil wir uns an Gott klammern. Fels des Heils geöffnet mir, singen wir in einem Lied. Jesus ist dieser Fels mitten in der Brandung und er wird nicht weggefegt, er wird bleiben. Jesus sagt weiter, achte darauf, wie ihr hört. Und dann in einem anderen Gleichnis von dem vielfältigen Acker, wie ihr hört, so flüchtig nebenbei und dann geht man gleich zur Hantierung über, zum Alltag. Wir sollen hören und das Wort verinnerlichen, in unserem Herzen bewegen. Maria bewegte all diese Worte, was der Engel gesagt haben, was die Hirten erzählt haben. Du wirst nie hören, was Jesus sagt, bis du nicht getan hast, was er dir gesagt hat vorher. Wir müssen also zuerst mal ihm gehorcht haben und dann sagt er uns das Nächste. Viele Menschen beten, Pastor, kannst du uns sagen, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Ich kann dir schon sagen. Tu, was er dir gestern gesagt hat. Nicht, was er dir heute oder morgen sagen wird, was er dir gestern gesagt hat. Was du schon von klein auf weißt, was du schon mal gelesen hast in der Bibel, was er dir schon mal gesagt hat. Weißt du, Herr Jesus ist kein Hund, der immer bellt und bellt und bellt und wir tun es nicht und wir reagieren nicht. Er will, dass wir Täter des Wortes werden. Also er will nicht nur immer bellen, uns etwas erzählen. Was glaubst du, wie viele Predigten du schon gehört hast und wie viel hast du umgesetzt und was hast du verwirklicht eigentlich? Wie man es hört und wie man es hört, vor allem in Krisenzeiten. Von diesem vielfältigen Acker in der Geschichte kommt es vor, da kommen Dornen und Disteln, da kommen die Vögel, da kommen die Steine, da kommen die Hitze, da kommen also besondere Umstände und man vergisst, was habe ich gehört? Weil man ist dann mit den Problemen so beschäftigt. Du solltest mit deinen Problemen mit Gott beschäftigt sein. Wie hat Gott zu Josua gesagt, Kapitel 1, Vers 8 und 9? Du sollst über mein Wort nachdenken, Tag und Nacht. Tag und Nacht. In guten Tagen und in schlechten Tagen, Tag und Nacht nachdenken. Und dann wirst du Sieg haben in allem, was du tust. Da brauchst du keine große Salbung, da brauchst du gar nichts. Du solltest nur Tag und Nacht nachdenken von dem, was er dir gesagt hat. Und er hat dir vielleicht in der Vergangenheit schon einiges gesagt. Wir bestimmen also unser Leben, nachdem wir hören und auch umsetzen. Denn die Bibel sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Und wie viele leere Worte Gottes hast du schon so verplempert, vergeudet, vertan? Das sind ja Edelsteine, das sind Perlen, das sind ja wertvolle Sachen. Er hat dir was gesagt. Und wir wundern uns, warum unser Leben so mager aussieht. Wir haben zu wenig diese Dinge umgesetzt, von dem, was er sagte. Lieber, du hörst eine Predigt und die lebst dann aus, als statt, dass du 10 Predigten hörst und keine einzige auslebst. Lieber ein Bibelvers, das du verstehst und das auslebst. Jemand hat einmal gesagt, wir machen keine Probleme in der Bibel, die Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Wir machen die Bibelstellen Probleme, die ich verstehe. Denn die fordern mich heraus. In Markus 4, Vers 24 sagt der Herr zum Beispiel nur ein Beispiel. Mit dem Maß, wie wir messen, so werden wir selbst gemessen. Also, wir hören, dann sagen wir immer, das ist für die da oder für den. Wir hören gerne für andere Leute mit, aber nicht für uns selbst. Wir sollten fragen, Herr, was hast du mir zu sagen? Wir messen und beurteilen, was wir hören oder sehen, immer im Blick auf andere. Auf die Leute, die wir nicht mögen, ganz besonders, wenn die die Predigt hören würden, die würden sich anders benehmen. Und dann versuchen wir, eine CD zu kaufen oder im Internet hinzuweisen, du solltest mal die Botschaft hören. Aber vielleicht ist die Botschaft gerade für uns, wenn wir auf andere tippen und anderen hinweisen möchten. In den Sendschreiben heißt es 7-mal, stell dir mal vor, 7-mal an die christliche Gemeinde, an die Bischöfe wird es geschrieben, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und diese Worte haben Macht. Zuerst einmal, der lobt einen. Du, ich habe dich gesehen, ich kenne dich und ich sehe dich, ich verstehe dich, aber ich habe etwas wider dich. Und weißt du, Jesus sagt unverblümt uns die Wahrheit. Jesu Worte haben Macht. Warum? Weil sie die Wahrheit sind. Und die Wahrheit vertragen wir gar nicht gerne. Die Wahrheit ist nackt, die ist kalt, die ist hart, aber die hilft uns. Und er ist ja unser Freund, er ist ja unser Retter, unser Erlöser. Und er meint es gut mit uns, wenn er uns die Wahrheit sagt. Es ist schlimm, wenn unsere Feinde uns dann nachher die Wahrheit sagen, denn die haben ganz falsche Absichten, die wollen uns fertig machen damit. Aber der Herr will uns helfen. Und weil du bewahrt hast mein Wort, mein Zeugnis, will ich dich auch bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Und dann sagt Jesus im Johannesevangelium, meine Schafe hören meine Stimme, meine Schafe. Bist du ein Schäflein Jesu? Weißt du, meine Schafe, meine Kinder, die zu meiner Herde gehören, die hören meine Stimme. Hörst du aus meiner Stimme die Stimme Jesu? Ist ganz arg wichtig, dass wir die herausführen aus der Predigt. Meine Schafe hören meine Stimme, was er uns zu sagen hat. Und du musst die Stimme Jesu kennen. Weißt du, es gibt so viele Stimmen heutzutage. Und wir werden verführt und verwirrt und verunsichert. Und der eine weiß, sagt so, der andere predigt so, der andere schreibt so. Wir sollen die Stimme Jesu raushören, was er uns sagt. Wir müssen lernen, Gott zuzuhören und dann auch das zu tun, was er sagt. Und nur das tun, was er uns sagt und nicht, was er uns nicht sagt. Was wir uns gerade ausdenken, was wir denken, das würde gut sein. Nein, nicht das, was gut ist, ist für uns gut, sondern was er uns gesagt hat, das ist gut. Weil wir denken manchmal, wir müssen nur gute Sachen tun und dann wird der Herr uns schon segnen. Nein, Gott wird keine guten Sachen segnen. Gott segnet nur das, was er gepflanzt hat, was er gegeben hat, was er gesagt hat. Martha zum Beispiel in der Bibel, die zwei Schwestern oder drei Geschwister, Lazarus noch dazu. Aber Martha war so aktiv für Jesus. Sie hat so viel für Jesus gebrutzelt, gebraten, geputzt und gemacht. Und dann regt sie sich auf über die Schwester Maria und sagt, du Meister, sag doch meiner Schwester, die soll mal auch in die Küche gehen und Waschlappen nehmen. Und dann sagt Jesus etwas, Martha, Martha, du hast sehr viel Mühe und Arbeit. Maria hat das gute Teil erwähnt und das soll ihr nicht genommen werden. Nicht nur, und jetzt ist ein Widerspruch wieder da. Sei Täter des Wortes. Martha war eine Täterin. Aber sie hat nicht auf Jesus gehört. Weißt du, du kannst ein Täter sein und hörst nicht auf Jesus. Und du kannst nur ein Zuhörer sein und nur wie die Maria. Und nur da sitzen und sagen, oh, süßer Heiland. Nein, wir sollen beides haben. Das soll ihr nicht genommen haben. Sie hat ein gutes Teil erwählt und es zuhören. Maria hörte auf Jesus und ich bin sicher, Maria hat auch dann getan, was er sagte. Lausche auf die Belehrungen des Geistes. Das ist meine Botschaft heute. Hör, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Unser Leben ist oft unproduktiv, voller Leerlauf, viel Rummel, viel Action, viel Bewegung, viel Rhythmus und viel ach drumherum. Aber was steht unterm Strich? Haben wir Jesus zugehört? Was hat er uns gesagt? Aus dem Gleichnis von diesem vielfältigen Acker geht hervor, wie wichtig das Hören ist, das richtige Hören, das Hinhören. Nicht so flüchtig hinhören, ach weißt du, da war irgendwas, wurde was gesagt, da hat er was gepredigt darüber. Was hat er wirklich gesagt? Und alles muss nach dem Wort Gottes gemessen werden, nach den Maßstäben, was Jesus sagt. Mein Wort soll nicht leer zurückkommen. Wir müssen unsere Worte, unsere Gedanken, unsere Gebete, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse immer durch Gottes Filter gehen lassen. Filtern und dann, was würde Jesus sagen? Jesu Worte haben Macht. Und erst wenn du das Wort begriffen hast, was würde er tun, nachdem durch dieses Filter deine Gedanken, durch diesen Filter, deine Wünsche, deine Gebete, deine Bedürfnisse, durch dieses Filter das Wort des Gottes gegangen ist, durch das Maß Jesu Christi, mit welchem Maß ihr misst, wird euch gemessen. Und erst die Worte Gottes produzieren geistliches Leben. Wer sündigen Menschen zum Beispiel zuhört, wird ohne weiteres ganz schnell angefochten, angegriffen, wird Zweifel bekommen, wird in Schwierigkeiten kommen. Wer aber Jesus zuhört, der wird Glauben bekommen. Aber wie höre ich Jesus zu? Nicht nur während der Predigt, sondern indem ich mein Herz öffne und die innere Stimme höre. Es ist Jesus, der dir das sagt. Und der dir die Wahrheit sagt, so unverblümt, so ungeschminkt. Johannes, das ist nicht in Ordnung. Verstehst du? Und dann kannst du dich korrigieren. Du weißt es also, das trifft mich, das betrifft mich. Mich hat er gemeint, obwohl er dich gar nicht angeguckt hat. Manche benutzen Unglauben als Maßstab. Deshalb konnte Jesus in Nazareth, in seiner Heimatstadt, nicht viel tun. Sie glaubten nicht an ihn. Sie dachten, ich kenne ihn, Jesus, ich kenne ihn schon so gut. Ist er unser Kumpel, hat sogar bei mir im Haus mitgearbeitet. Nein, wir müssen Jesus wegsehen von dem Menschen, Jesus. Wir sollen auch von dem Menschen wegsehen, der predigt, der uns das rüberbringt. Sogar von uns selbst müssen wir wegsehen. Ich kenne den Menschen nicht, aber ich möchte Jesus in mir sehen. Jesus in mir. Der Glaube kommt nach Römer 10, 17 aus der Predigt, dieses Rema-Wort, dieses inspirierte Wort Gottes, dieses Jesus-Wort. Das sagt Jesus, das sagt er zu mir. Das Hören beweist, wie nah oder wie weit weg du von Gott bist, wie nachdem, wie du hörst, die Worte Jesu. Und ein Wort von Jesus macht den Unterschied. Nicht nur ein Menschenwort, sondern ein Gotteswort. Er sprach nicht wie die Schriftgelehrten und wie die Pharisäer. Er sprach in Vollmacht. Und was Jesus sagt, das hat Hand und Fuß. Macht liegt in Jesu Worten. Jesus hat Macht über die Krankheit. Er sprach nur ein Wort und das Fieber verschwand. Er hat Macht, Sünden zu vergeben. Weißt du nicht, wenn der Priester dir sagt oder der Pastor dir sagt, du hör mal, jetzt hast du dich bekehrt, du hast deine Sünden bekannt, du hast alles getan, was eigentlich die Bibel verlangt, jetzt bist du Kind Gottes. Dafür kannst du dir nichts kaufen, das ist Menschenwort. Der Herr Jesus muss dir sagen, Junge oder Mädel, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist frei. Du bist frei. Du musst es von Jesus hören. Ja, das ist so. Jesus hat dir alle deine Sünden vergeben. Er hat dich neu gemacht. Jesus trieb die Dämonen durch sein Wort aus. Und wenn Jesus die Dämonen verscheucht und sagt, hör mal, gib dem Geist keinen Raum, diesem fremden Geist, das ist gar nicht von dir. Das ist nur deine Einbildung. Das hat dir jemand eingeredet. Und dir vorgebetet und das betest du jetzt nach. So kommen Dämonen. Dämonen sind Gespenster, die wir irgendwo aufschnappen, so ein Geist. Und dann sagt Jesus, hör mal, das ist nicht wahr. So kann es nicht sein. Sieht ganz anders aus. Er hat Macht, also Dämonen zu vertreiben. Er hat Macht über die Natur und die Naturgewalten. Wenn ich daran denke, er geht auf dem Wasser. Herr Jesus, was du konntest, wenn du zu mir sprichst, kann ich auch über meine Probleme stehen. Wasser ist ein Bild für Probleme. Das unbändige Element. Wasser, wer kann es bändigen? Das ist der Herr, der kann aus Wasser Wein machen. Spricht nur ein Wort. Und du siehst, wie Probleme verändert werden. Jesus spricht ein Wort zu diesen Knechten oder Jüngern und sagt, füll die Krüge mit Wasser. Und die gehorchen diesem Wort. Das sind ganz einfache Worte. Da ist nichts etwas, so spricht der Herr, dass die Erde bebt und zittert und Sonne geht unter und Mond wird rot wie Blut. Nein, er spricht ganz, füll die Krüge mit Wasser. Mach das mal. Mach das mal. Und so ist, wie Gott mit uns redet. Ganz sachlich, ganz nüchtern. Nachts im Traum. Im Bett. Gott spricht zu Menschen im Bett, die müssen gar nicht in der Versammlung auf dem Stuhl sitzen. Ist viel zu hart. Gott kommt auf eine sehr bequeme und einfache Art und Weise. Er gibt den Seinen im Schlaf. Wenn du sein Kind bist, du hörst Gottes Wort, Gottes Stimme durch Traum, durch Inspiration oder was auch immer ist, nachts. Und er spricht zu dir und sagt, mach das und das. Und jetzt hast du es gemacht. Und dann kommt die nächste Etappe. Gott arbeitet immer in Etappen, in Schritten, in Salamitechnik, so kleine Scheibchen. Und er prüft, gehorchst du? Und er gibt dir so viel Information und so viel Kraft und so viel Glauben und so viel Herrlichkeit, wie du ihm gehorchst. Je mehr du ihm gehorchst, desto mehr bekommst du von der Herrlichkeit. Das haben wir jetzt gemacht, aber da ist nichts passiert. Weißt du, vielleicht hast du einen Auftrag von Gott bekommen, für irgendetwas etwas auszuführen, und du hast es gemacht und da ist nichts passiert. Jawohl, es ist gut so, dass nichts passiert ist. Jetzt kommt der nächste Schritt, die nächste Etappe, das nächste Unternehmen, und jetzt gibt es das Wasser dem Speisemeister. Aber Herr, wir blamieren uns doch. Manchmal musst du dich, wenn Gott geredet hat, dich auch mal blamieren. Das ist gegen dein Ego, gegen deinen Stolz sehr gut und sehr gesund. Das ist die Tablette, die am besten wirkt. Demut ist es, was die Gnade in deinem Leben bewirkt. Jetzt trägst du das Glas zu dem Speisemeister. Und was ist, wenn ich eine Ohrfeige kriege und sage, du blöder Hammel, was fällt dir ein, mir Wasser zu servieren? Stell dir mal vor, das passiert nichts. Da kommt nichts dabei raus. Aber du hast auf seine Stimme gehorcht. Und weißt du, es ist ein Risiko, auf Gottes Stimme einzugehen. Jesu Worte haben Macht. Und was ist, wenn nichts passiert? Ja, dann bin ich blamiert. Dann ist Gott blamiert und kann ich sagen, ja, er hat es gesagt und ich soll das tun. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch eine Etappe dazwischen. Wer weiß das? Oder Petrus hat die ganze Nacht gefischt und dann sagt Petrus, auf dein Wort fahre ich nochmals raus. Ich gehorche. Auch wenn ich vergeblich gearbeitet habe, für mich, ich mache das trotzdem. Und du siehst, die Wunder passieren, wenn wir anfangen, Gott blind zu gehorchen. Gar nicht spüren und gar nicht groß rechnen und gar nicht groß prüfen, ist das so oder funktioniert das, wird es funktionieren. Einfach blind, ich fahre auf dein Wort raus. Noch einmal, Christen müssen lernen, blind im Glauben zu leben. Nicht auf Gefühle oder Bestätigung, da fragst du noch 5 Leute, ist das alles echt und wahr? Petrus fährt hinaus und sagt, ja, wenn du sagst, ich glaubst es, ich weiß, du lügst mich nicht an und du spielst nicht mit meinen Gefühlen. Ich vertraue dir, ich gehe jetzt in deinem Namen. Und er hat einen großen Fang getan, weil er gehorchte. Wir werden Wunder Jesu erleben, erst wenn wir gehorchen. Ungehorsame werden nichts erleben, die werden leer nach Hause kommen, die kommen blamiert nach Hause, wenn die der Stimme Gottes nicht gehorchen. Oder als der Petrus dem Knecht vom hohen Priester, dem Malchus, das Ohr abschlägt, der Herr nimmt das Ohr und heilt. Der Herr hat es also Macht, sogar Unfälle zu heilen, nicht nur psychosomatische Krankheiten. Hier ist das Ohr abgeschnitten worden. Und er bringt es dran im Namen Jesu. Der Hauptmann, der hier einen Knecht hat, der krank ist und so weiter, der sagt zu ihm, zu dem Herrn Jesus, sprich nur ein Wort, mein Knecht wird gesund. Nur ein Wort, sprich nur ein Wort. Mach etwas, du Herr Jesus. Sprich nur ein Wort. Wir brauchen immer ein Wort vom Herrn. Und die meisten Leute rennen, tun, unternehmen etwas und die haben kein Wort vom Herrn. Und deshalb so viel Leerlauf und so viel Fechten in der Luft. Und dann tun sie und machen so viel. Herr, ich habe die ganze Nacht gebetet. Und du musst wissen, ist das der Wille Gottes, dass du die ganze Nacht betest? Eigentlich, wenn du richtig mit Gott stehst, musst du gar nicht kämpfen. Der Herr kämpft für dich. Der Herr sagt, ich soll stille sein und ich will für euch streiten. Aber du musst das Wort vom Herrn haben. Und deshalb musst du Tag und Nacht selber über das Wort Gottes meditieren. Ist das meine Fantasie? Ist das meine Einbildung? Ist das eine Suggestion? Hat mir das jemand eingeredet? Gibt es mir irgendeinen Geist, einen Dämon oder ein Gespenst oder meine Hormone, dass die verrückt spielen? Was ist mit mir los? Und wenn du abgeklärt hast, was ist das gewesen? Und wenn nachher dir nur noch der Herr übrig bleibt, dann kann man weitermachen. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Er glaubt an die Kraft der Worte Jesu. Er sagt, ich bin ein Soldat. Wenn ich sage, geh, dann geht er. Wenn ich sage, komm, dann kommt er. So einfach ist es. So einfach spricht der Herr. Und deshalb, wir müssen kapieren, hat der Herr zu uns geredet. Jesus steht am Grab von Lazarus und er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und das ist erstaunlich. Deine und meine Gebete werden nicht alle Zeit erhört, aber seine Gebete werden alle Zeit erhört. Und dann sagt Lazarus, komm raus. Und du siehst, er ruft ihn mit Namen und er kommt sofort auf der Stelle raus. Lazarus, komm heraus. Jesu Worte haben Macht. Und sie kommen nicht leer zurück. Er hat sogar Macht über den Tod. Weißt du, er steht sogar einmal selbst von dem Toten auf. Und er weiß, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Er gebietet und befiehlt den Dämonen zu gehen und sie fahren aus, ohne Widerspruch. Aber es muss der Herr sein. Der Herr muss uns angesprochen haben. Wir müssen dieses Rhema-Wort haben, nicht nur Logos, nicht nur das in Stein gemeißelte Wort, nein, das vom Geist inspirierte Wort. Und dann müssen wir nur noch nachsprechen. So spricht der Herr. Dieses Rhema. So spricht der Herr. Aber wir sind manchmal gar nicht so sicher, hat es der Herr wirklich gesprochen? Hat er das gesagt? Weißt du, wir müssen so lange bohren und so lange nachgehen und so lange nachfragen, ist das wirklich Gottes Wort? Oder meine Einbildung, meine Fantasie, meine Gefühle, mein Glaubensbekenntnis oder die Lehre meiner Kirche, meiner Gemeinde, meines Pastors oder was weiß ich, der Christenheit, oder ist es Gott, das Wort Gottes? Er gebietet und es passiert. Er trieb Dämonen mit Worten aus. Jesus hat Macht, einen Menschen zu befreien. Er muss nur ein Wort sprechen. Und deshalb, du mühst dich ab und quälst dich ab. Du schaffst es nicht. Petrus sagt, auf dein Wort. Die ganze Nacht habe ich umsonst gefischt, die ganze Nacht vergeblich gekämpft, die ganze Nacht mich abgemüht und abgequält und nichts gefangen, nicht mal ein Sprössling. Und jetzt auf dein Wort, auch die Befreiung, die Erlösung passiert nur, wenn Gott uns sein Wort spricht. Du bist frei. Lass mein Volk gehen. Egal was es ist, sein Wort gibt Kraft, uns frei zu werden. Wir brauchen dieses Rhema-Wort, Leute. Viel mehr als alles andere. Das ist die Medizin für Seele, Geist und Leib. Die Kraft, die von innen herkommt, da wird was freigesetzt. Das Wort des Herrn setzt was frei. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, wie ein zweischneidiges Schwert. Deine Kraft kommt von innen her, von deinem Geist, von deiner Seele, von deinem Herzen, von deinem Willen. Aber das muss von Gott angesprochen werden. Und wenn du vom Geist Gottes angesprochen bist, dann rennst, dann kann dich niemand mehr halten. Dann tust, kann niemand dich bremsen. Und dann überwindest du sämtliche Hindernisse, sämtliche Blockaden. Deine Gedanken müssen von ihm erfüllt sein. Er muss dich angesprochen haben. Nur ein Wort, sprich nur ein Wort. Auch deine Gesundheit. Kannst alle die ganze Apotheke verschlucken. Wird dir nicht viel nützen. Aber wenn er ein Wort gesprochen hat, plötzlich stehst du auf und sagst, ich bin geheilt. Leute können denken, was sie wollen, können sagen, was sie wollen, können diskutieren, so viele wollen, können mich untersuchen, so viele wollen. Ich bin gesund, ich bin geheilt. Der Herr hat mich geheilt durch sein Wort. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das ist die Gnade Gottes. Was keiner kann, kann Jesus. Er motiviert uns. Und das ist das Wort, das vom Herrn kommt. Er motiviert mich. Da stehst du auf und sagst, also wehe mir. Also ich bleibe bei der Sache, ich gebe nicht auf, kapituliere nicht. Und der hält den stärksten Sturm aus. Da kann das Haus gerüttelt werden und erschüttert werden. Du hast Kraft zu stehen. Du krallst dich fest an diesem Felsen. Du bist ein Teil des Felsens fast. So verankert, so verwurzelt, so zementiert. Komm heraus, Lazarus. Und er kommt. Der stinkte. Bemühe dich nicht. Und das ist unser Fleisch, unser menschliches Gefühl, unsere Mentalität. Bemühe dich nicht. Der ist nicht mehr zu retten. Aber bei Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle. Jesu Worte haben Macht über alle Hoffnungslosigkeit. Und wenn er einmal ruft, wie heißt es einmal in der Bibel? Und die Menschen werden seine Stimme hören oder die Stimme des Menschensohns und sie werden auferstehen. Jesus muss sagen, kommt her, ihr Menschenkinder. Und schon steht, plötzlich, stell mal vor, neben dir steht jemand, der hier verstorben ist oder beerdigt war. Du weißt ja gar nicht, wo überall ein Friedhof war und gewesen ist, wo Leichen gelegen sind, wo die Schlachtfelder waren. Plötzlich stehen die und die Welt ist voller Menschen, auferstanden, die je gelebt haben. Er spricht nur ein Wort und die Toten kommen wieder. Und die Erde brachte hervor, so heißt es am Schöpfungstag. Die Erde brachte hervor, plötzlich kommen sie, spricht nur ein Wort. Jesus hat Macht, Menschen zu erlösen, zu befreien, sie aus dem Totenreich zu rufen. Und er spricht ein Wort. Und dann ist es egal, was passiert und was kommt und was gewesen ist und wie die Geschichte aussah. Gott bringt das alles in die Gegenwart, in die Gegenwartsform. Seine Worte haben Kraft, den Feigenbaum zu verfluchen, dass hinfort keine Frucht an dir mehr gesehen wird. Du siehst, was für Macht er hat. Jesu Worte haben Macht, Leben zu bringen und natürlich auch zu verfluchen. Oder was er gesagt hat, was er gepredigt hat. Bis heute ist das alles in Erfüllung gegangen. Und da wird kein Stein auf dem anderen bleiben, über Israel hat er gesagt. Und das Haus der Juden wird unbewohnt bleiben. Da konnten die Juden machen, was sie wollten. Und das wird unbewohnt bleiben. Euer Haus wird wüst gelassen werden. Da kann passieren, was da will. Hinter den Worten Jesu steht der lebendige Gott. Und er bringt die Worte zur Erfüllung, die er gesprochen hat. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sagt Jesus, das sind seine Worte. Die Gottesworte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Was er dir einmal versprochen hat, das wird in Erfüllung gehen. Ich werde dich bei deinem Namen rufen und du wirst bei mir sein. Stell dir vor, du wirst eines Tages bei Jesus sein. Die werden sich erfüllen. Die Stimme vom Himmel sagte einmal, als Jesus irgendwo war nach der Taufe, das ist mein geliebter Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht, und den sollt ihr hören. Warum? Weil seine Worte voller Leben sind. Und seine Worte waren Geist und Leben. Also den sollt ihr hören. Auf Jesus ruhte das Wohlgefallen Gottes. Deshalb waren die Juden auch so erstaunt. Aber unsere Rabbiner, die sprechen auch von Gott. Ja, ja, die sprechen auch von Gott. Aber er ist anders als unsere Rabbiner und unsere Schriftgelehrten. Er redete direkt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und da sitzt, da kannst du machen, was du willst. Er hat die Wahrheit gesagt. Und jetzt muss man eine Entscheidung treffen in dem, was er da gesagt hat. Gib dem Kaiser, was Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und das waren sie baff. Und Jesus hat die Leute einfach bloßgestellt. Da wollten sie wissen, welche Vollmacht lehrst du? Woher hast du deine Kraft? Und weißt du, dann sagt er, Brüder, ich sage es euch, aber ihr müsst mir eine Frage beantworten, typisch rabbinisch und jüdisch. Von wem war die Taufe des Johannes? War sie von Gott oder von Menschen? Und dann standen sie da und haben beratschlagt miteinander, wie können es? Würden wir sagen, das war von Gott, dann wird er sagen, warum tut er es nicht? Werden wir sagen, das ist von Menschen, dann steinigen sie uns. Also du siehst, Jesus hat direkt klar in Vollmacht geredet, der hat nicht um den heißen Brei gesprochen. Er hat immer die Wahrheit gesagt. Und wenn du Gottes Wort hören willst, Gott redet nicht um den heißen Brei mit dir rum. Er sagt dir die Wahrheit. Setz dich hin, schließ die Augen zu und höre auf die innere Stimme. Und die innere Stimme ist die Wahrheit. Deine innere Stimme ist die Wahrheit. Und du wirst unter Umständen sogar bloßgestellt von dieser inneren Stimme. Und also guck mal an, was bist du für einer oder eine? Also höre die Stimme des Herrn Jesus und diese Worte werden dich wieder auf die Beine bringen und die werden wieder Kraft dir geben und du wirst wieder vorwärts gehen. Hör auf die innere Stimme, was er euch sagt, Gott in dir, Jesus in dir und es in jedem Christen, der Jesus aufgenommen hat. Du hast ja gesagt, Jesus sei der Herr meines Lebens und du hast Jesus als den Herrn deklariert, den Herrn anerkannt, dein Leben ihm verschrieben, bist womöglich sogar noch getauft worden. So, du bist ein Kind Gottes geworden und jetzt höre, was er dir sagt. Dir steht das zu, dass Gott dich weiterführt und Gott dich weiterleitet, dich weiter belehrt, dich weiterbringt durch all das, was in deinem Leben wichtig ist. Wir haben in der Bibel immer wieder einen Satz, zwei Worte meistens, sind es meistens nur zwei Worte in den Evangelien. Steh auf! Also das sind machtvolle Worte Jesus. Steh auf! Sitz nicht so, hock nicht da, lieg nicht da, plärr nicht da. Steh auf, schon beim Auszug aus Ägypten, weißt du, da ging es nicht mehr weiter. Und Gott sagt, hört doch auf zu heulen und zu klagen, zu jammern. Steh auf. Jeder muss lernen, auf seine eigenen Füße zu stehen. Das ist, was Jesus lehrt. Und das ist diese Lehre, kluger Baumeister, nicht nur gebildet zu sein, ein bisschen Grips da haben, ein bisschen Geld was haben und was machen. Es ist nicht wichtig, es kommt nicht darauf an, dass du was losmachst. Nein, dass man richtig macht. Steh auf. Steh auf deine Füße. Und Jesus fordert die Menschen auf, macht euch auf, richte dich auf, werde ein Mensch, kriech nicht auf alle vier. Du bist nicht zum Siechen geboren und so weiter. Steh auf, setz dich durch. Er sagt nicht, glaub an mich. Das sagt er gar nicht, das erwartet er gar nicht. Lies die Bibel, hat er auch nicht gesagt. Oder bete, hat er auch nicht gesagt. Steh auf in deiner Situation. Mach dich auf. Selbst weitergehen, selbst weiter dienen, selbst weiter was unternehmen. In der Bibel heißt es immer wieder von der Nachfolge, so leget ab die Untugenden. Das muss ich machen, das macht nicht der liebe Gott für mich. Ich muss die Jacke ausziehen, die Klamotten ausziehen. Oder so legt an die Waffenrüstung Gottes. Ich muss es tun. Niemand macht es für mich. Auch nicht der Heilige Geist. Wir stellen uns alles zur Verfügung. Der Supermarkt ist voll. Aber du musst dich bedienen. Steh auf. Gott will, dass du allein für dich dastehst und stehen kannst. Und dass du nicht den Pastor brauchst, die Gemeinde brauchst. Das ist alles wichtig. Das ist alles schön und gut. Aber das ist nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Mach du etwas. Warte nicht immer auf die fremde Hilfe. Jesu Worte haben Macht. Jesus ist sehr praktisch, war der Zimmermann. Er war sehr praktisch, tu etwas. Gott will dir einmal die Verantwortung übertragen für die ganze Region, was weiß ich, welche Region, jeder hat einen Auftrag von Gott und so weiter, der treu ist, der wirklich sich bewährt hat. Du bekommst Verantwortung einmal von Gott und er will dir die Prokura geben, die Vollmacht geben, so dass du handeln kannst. Aber du musst erst mal lernen, selber zu stehen für dich selbst. Selbstverantwortung zu übernehmen, denn du wirst eines Tages an seiner Stadt handeln und solltest jetzt schon lernen, als Botschafter Christi an seiner Stadt zu handeln. Ein Botschafter, der redet für sein Land, als wenn er der König wäre. Und er muss seinem Chef verantworten, aber er redet für sein Land. Und du musst lernen, für dich zu reden. Steh auf. Du sollst Gott vertreten, hier auf Erden. Dein Wille geschehe hier unten. Steh auf. Auf dich warten einmal große Aufgaben. Also das glaube ich, an jeden echten wahren Christen warten große Aufgaben. Du bist hier in der Zubereitung. Das ist die Kaserne. Hier machen wir die Grundausbildung durch und lernen das Kämpfen. Steh auf. Und wir sollen mit Christus eines Tages regieren. Und deshalb ist Selbstständigkeit, auch wenn es nicht so wortwörtlich in der Bibel drinsteht, Selbstständigkeit für mich eine göttliche Tugend. Selbstständig. Der Mensch soll selbstständig, selber entscheiden, selber unternehmen, selber was tun, selber was denken. Und Gott will, dass du lernst, selbstständig zu arbeiten. Nicht immer fragen, Herr, was soll ich tun? Sondern, dass du einfach, du weißt, das ist der Auftrag und den führe ich konsequent aus. Den führe ich konsequent aus, selbstständig ihn zu vertreten. Wenn du redest, soll es so klingen, als wenn der liebe Gott reden würde. Ja. Da müssen die Leute nicht mehr wissen, hat er jetzt geredet oder hat Gott geredet. Du musst die Stimme Gottes so gut kennen, dass du seine Stimme sein kannst. Und wir sollen ja seine Botschafter sein. Ihr sollt Licht der Welt sein. Ihr. Das Salz dieser Erde. Das sollen wir sein. Leider sind viele Christen so unselbstständig, so verunsichert. Und das ist auf Sand gebaut. So verunsichert. Weißt du, weil sie das Wort Gottes nicht kennen und nicht wissen, was sie in Christus sind. Lies mal die Briefe, ganz besonders den Kolosserbrief, was wir in Christus sind, was wir in Jesus alles haben, was uns in Jesus alles zusteht, was für Rechte wir haben. Nicht nur Gesetze, das sollst und das musst du so und so tun. Nein, was dir zusteht. Gott will, dass wir wissen, was wir zu tun haben, was es gehört. Weißt du, da musst du gar nicht mehr groß, wenn du groß fragen, wenn du die göttliche Bildung, die Salbung hast, da weißt du alles auswendig. Du bist eine wandernde Konkordanz, eine wandernde Bibel. Du weißt es einfach von dir aus, das macht ein Christ nicht. Benimmt er nicht, das tut er nicht. Du weißt, da liest du eine Bibelstelle und plötzlich verstehst, ja, das ist so. Denn du hast den Geist der Erleuchtung, den Heiligen Geist. Und du kannst Initiative ergreifen, was unternehmen. Und Gott will, dass du mal allein gehen kannst. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Stell mal vor, was die Leute sich gedacht haben. Da läuft er jetzt mit seiner Matratze. Er läuft mit seiner Matratze. Du sollst selbst entscheiden können. Gott hat dir den Geist der Unterscheidung gegeben, der Geist der Unterscheidung, was weiß ich, was links und rechts ist, der Orientierung. Wir sollen jetzt diese Möglichkeiten gebrauchen, die Gott uns gegeben hat. Und das ist, gebrauche die Worte Gottes, die Worte Jesu. Und Gott prüft, kannst du das? Bist du bereit? Und dann, wenn du bereit bist und einverstanden bist, dann wirst er für dich kämpfen, dich unterstützen, die unter deine Arme greifen. Aber du bist der Auslöser. Du bist der Auslöser all der Herrlichkeiten Gottes. Und jetzt kannst du lange beten. Herr, tu das. Herr, schenk Erweckung. Die wird nicht kommen. Die Leute werden noch mehr einschlafen, je länger du so betest. Weißt du, wir müssen etwas für die Erweckung tun. Wir müssen etwas für die Herrlichkeit Gottes tun. Wir müssen singen, loben und preisen den Herrn und Wind machen. Aber wir müssen von Gott bewegt sein. das Aufstehen. Weißt du, das ist für viele sehr schwer. Man hat sich so gemütlich gemacht, da drüben in diesen Sesseln. Da sitzt man so gut und man steht so schwer auf. Weißt du, das ist so. Wir haben mal einen Gemeindesaal gehabt mit Kinosessel. Das war noch schlimmer. Noch viel schlimmer, da aufzustehen. Ah, so bequem und so gemütlich hier. Warum müssen wir immer aufstehen? Gott sagt, steh auf. Und Gott tut nichts, wenn du nicht einverstanden bist. Wenn du nicht mitmachst. Er will, dass wir mitspielen und mitarbeiten. Wir sind ja Gottes Mitarbeiter. Denn das, was du willst, wird er auch tun. Und was du nicht willst, wird er auch nicht tun. In Markus Kapitel 5, Vers 21 bis 43 ist ein Heilungswunder oder eine ganze Kette von Heilungswunder. Da ist eine blutflüssige Frau. Die blutflüssige Frau ist geheilt worden. Ganz einfach. Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und was hat für einen Glauben sie gehabt? Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren. Der hat sich nur vorgestellt. Wenn ich nur könnte. Sie hat vorgestellt, wenn ich es schaffe, in dieser Männergesellschaft einzudringen. Wenn ich nur schaffe, einfach den Saum seines Kleides zu berühren, bin ich gesund. Und sie berührte Jesus von hinten. Nicht einmal von vorne. Von hinten. Hat sie ein bisschen gezupft. Und Jesus sagt, irgendjemand hat mir besonders berührt. Warum? Weil diese Frau sich vorgestellt hat. Menschen, die sich mit ihrem Geist, mit ihrem Willen, mit ihren Gefühlen, mit ihrer Seele, mit ihrem Herzen Jesus berührt, berührt Jesus besonders. Sie hat mich besonders berührt, diese blutflüssige Frau. Sie hat sich ja was vorgenommen. Also du siehst, sie war die Auslöserin der Heilung von ihrem Blut. Sie hat so viel Geld ausgegeben für alles Mögliche. Sie hat nichts gebracht. Dann ist dann ein ganz beeindruckende Heilung oder Auferweckung die Tochter des Jairus, ein Synagogenvorsteher, ein echter Jude. Und wir wissen ja in der Bibel, dass kein Oberster glaubt an dich. Und er war der Vorsteher einer Synagoge, dieser Jairus. Also dem blieb nichts anderes übrig. Seine Tochter ist im Sterben. Und wenn jemand in Not ist, in solch einer Not, dass die Tochter stirbt, dann greift man zu jedem Strohhalm, auch wenn es Jesus ist. Und dann dieser Vorsteher Jairus, dieser Jude, orthodoxe Jude womöglich. Weißt du, es wird nicht viel geschrieben, dass er gläubig, großgläubig war. Er geht nur zu Jesus, weil nichts mehr anderes da war. Die Rabbiner konnten ihm nicht helfen. Und Jesus ist da und er geht hin. Und du siehst, als nachher die Leute kommen und sagen, du, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Du siehst also, was für einen Glauben die da hatten. Und dann die Klage, weil wir gleich da waren, ein Vorsteher. Aber der klammert sich an Jesus. Und jeder, der sich an Jesus klammert, egal ob er jetzt großgläubig ist oder traditionell nur religiös ist, spielt ja keine Rolle. Wenn Not ist, dann machen die Menschen keine große Unterscheidung. Da halten sie alles und nehmen sie alles, was ihnen unter die Hände kommt. Jesus ist für die Lebenden da. Und weißt du, dann sagt Jesus, das Kind schläft nur. Und sie lachen ihn aus. Also die waren gar nicht so super fromm und super gläubig. Es ist also, Jesus bemüht dich nicht jetzt, oder bemüht den Herrn Jesus nicht, aber Jesus, jetzt fängt Jesus sich zu bemühen, als die Leute sagten, jetzt bemühe nicht. Du siehst also, aber er kam wenigstens, er war wenigstens ehrlich, er ging auf Jesus zu, und was ist passiert? Jesus begegnet ihm, und jetzt geht er mit ihm nach Hause und will dieser Familie helfen. Immer wenn es auswegslos ist, wenn es hoffnungslos ist, unmöglich und so weiter, das ist ein Fall für Jesus. Ein Fall für Jesus. Und Jesus sagte zu dem Mädchen, Talita, komm, Mädels, steh auf. Und plötzlich steht das Kind auf. Du siehst also, Jesus geht hin. Und als er dorthin ging, lachten sie ihn alle aus. Das ist typisch über das Wirken Gottes. Wenn Jesus etwas zu tun hat oder tun möchte und ein Wunder vollbringen möchte, gegen die Natur, gegen das Gesetz, lachen die Leute immer aus. Unmöglich. Brauchst gar nicht bemühen. Der Herr schafft es nicht. Aber der Herr ist Herr über die Gesetze, über die Naturgesetze, über Gesetz, Leben und Tod. Er ist selbst das Gesetz. So. Und Jesus sagt, horcht, ich will nicht alle Leute im Zimmer mitnehmen. Vater, Mutter, du und jetzt deine Jünger und alle anderen, die ganzen Klageweiber, lasst die alle draußen sein. Lies mal diese Geschichte nach. Viele glaubten gar nicht an Jesus. Ihnen war es lächerlich, als er sagte, sie schläft. Und es ist auch beim Lazarus, obwohl er schon stank. Er schläft. Du siehst also, wie Gott die Toten sieht. Die Toten schlafen nur. Die Toten sind nicht tot. Und das Reich Gottes ist ein Geheimnis. Die meisten verstehen es nicht, den meisten ist es verborgen. Aber wenn du die Worte Jesu hörst, er schläft nur oder sie schläft nur, dann vertraust du, das gibt ganz anderen Sinn. Das wird wieder aufgeweckt werden. Und dann nimmt er es an der Hand und schaut dir in die Augen. Talita Kumi, komm her. Das Kind ist nicht gestorben, es schläft. Typisch für die Leute, die nicht glauben, fangen an zu kichern. Unmöglich, geht nicht, machen sich lustig. Und Jesus lässt dich spötter, die Klageweiber alle draußen. Und das musst du auch machen. Wenn du etwas von Gott willst, lass die ganzen Klageweiber draußen. Lass die ganzen Pessimisten draußen. Lass die ganzen Ungläubigen draußen. Lass die ganzen Kritiker draußen. Lass die ganzen Menschen, die zweifeln und Fragezeichen, Fragezeichen und Fragezeichen hat, draußen. Es geht um dich. Es geht um dich. Und er ist hier auf einfach für das Mädchen da. Und jetzt, Mädel, steh auf, fasst das Kind an der Hand, richtet es auf und dann sagt er, gib dem Kind zu essen, Bananen oder Orangen oder irgendetwas Nettes. Gib dem Kind zu essen. Das Essen ist eine Beglaubigung. Das Kind lebt, tote Essen nicht mehr. Das Kind lebt. Und Jesus berührt, richtet es auf und es ist sehr wichtig, das Wort Jesu bringt die Menschen wieder auf die Beine. Und zwar die Berührung Jesu. Und es muss nicht immer die Hand sein, es reicht auch ein Wort. Sprich nur ein Wort. Aber die Berührung ist sehr wichtig. In Markus Kapitel 6, Vers 53 und bis 56 heißt es, alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Die Frage ist, wen berührst du? Viele denken, wenn der Billy die Leute berührt, wenn der Matthäus die Leute berührt, wenn der oder die Leute berührt, werden die geheilt. Nein, wenn Jesus sie berührt, Leute, dann werden sie geheilt. Wenn Jesus sie berührt. Und die Frage ist, konnte Jesus dich berühren? Oder bist du nur gekommen, um von einem Menschen berührt zu werden? Weißt du, es ist nett, wenn dich jemand berührt, aber es ist nur Betätscheln. Und Jesus berührt dich echt. Da geht von ihm Kraft aus. Weißt du, es ist anders, ob dir jemand ein Wort gegeben hat oder ob der Herr Jesus dir ein Wort gesagt hat. Ein Wort vom Herrn. Und deshalb hast du das der Realität Jesu erlebt. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Die ihn hörten oder auf ihn hörten. Wenn Jesus einen berührt, wenn er einen spricht oder zu einem spricht, da passiert etwas ganz Gewaltiges. Jesu Worte haben Macht, da wird die Furcht genommen. Die schläft. Da wird dem Tod die Macht genommen. Das Kind schläft nur. Der Lazarus schläft nur. Furcht ist viel schlimmer wie die Krankheit, wie der Tod, wie die Sünde. Furcht. Furcht ist die Waffe des Teufels. Und deshalb das Erste, was Jesus macht, egal, auch als der Auferstandene, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, ich bin es. Fürchte dich nicht. Und 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kühnheit, den Geist der Besonnenheit, den Geist der Nüchternheit, der Sachlichkeit. Und ich könnte weiter hier jetzt synonyme Worte suchen. Er hat uns den Geist der Kühnheit gegeben, der Besonnenheit. Und das ist das Erste, was Jesus uns sagt. Hab keine Angst. Hab keine Angst vor deinem Krebs. Hab keine Angst vor deinem Tumor. Hab keine Angst vor deiner Depression oder deinem Mangel, deinem Chaos, deine Katastrophe. Hab keine Angst. Da wird schon was passieren. Und du kommst durch. Und du lebst ja nicht nur für das Sichtbare, sondern du lebst für das Unsichtbare. Und Furcht ist etwas, was aus der unsichtbaren Welt in unsere Welt hineinkommt. Jesus widerspricht immer der Furcht. Lass die Klageweiber draußen. Lass die Heulsusen draußen. Lass die Pessimisten draußen. Jesus sagt immer das Gegenteil von dem, was die Welt sagt. Also wenn du eine schreckliche Diagnose, Nachricht, Information bekommst, vergiss es. Frag, Herr, was sagst du jetzt zu der Seuche? Zu der Pestilenz? Zu diesem Geist? Oder zu dieser Bedrückung? Was sagst du dazu? Und du wirst sehen, es ist nicht zum Tode, es ist zu meiner Verherrlichung. Und da wirst du überrascht sein, wie Gott dann verherrlicht wird. Denn die Frage ist, die Blindheit der Blindgeborene, wer ist da schuld? Nein, da ist weder der noch die noch jener schuld. Wir suchen immer die Schuldigen. Du glaubst zu wenig. Nein, es ist zur Verherrlichung Gottes. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu pfingstlerisch und zu charismatisch werden. Weißt du, du glaubst zu wenig, du bekennst zu wenig positiv, du proklamierst zu wenig. Nein, du kannst proklamieren, bis dir der Kopf brummt. Passiert nichts. Es muss der Herr dir ein Wort geben. Und dann kannst du sagen, so spricht der Herr. Und dann passiert es. Und dann musst du nicht groß dich üben. Wir führen keine Luftkämpfe und fechten in der Luft. Wir stehen im Glauben. Und zwar seinem Wort. Glaubet an mich, sagt Jesus. Und glaubet an Gott. Glaubet an das, was Gott sagt und was normal ist, was natürlich ist, was göttlich ist, was, ja, nüchtern ist. Und Jesus widerspricht immer dem Teufel und sagt genau das Gegenteil. Es steht auch geschrieben. Du musst also auch deine Bibel sehr gut kennen. Weißt du, er sagt genau das Gegenteil, was das Äußere dir sagt. Jetzt sind wir verloren, wir gehen unter. Wir überleben die Nacht nicht mehr. Wir schaffen es nicht mehr. Oder er sagt genau das Gegenteil, was deine Umstände dir sagen. Bemühe den Meister nicht mehr. Weißt du, das wird nichts mehr werden. Da passiert nichts mehr. Das Kind ist schon tot. Weißt du, du kriegst schon die Nachricht, diese negative Nachricht. Hör nicht auf die negativen Nachrichten, auch wenn sie noch bestätigt sind sogar. Und sogar, ja, dir präsentiert werden. Hör nicht, sondern hört auf das, was Jesus sagt. Gott kann Dinge tun. Solle dem Herrn irgendetwas unmöglich sein? Jesus sagt immer das Gegenteil. Das Mädchen schläft. Lazarus schläft. Im Angesicht des Todes spricht er Worte des Lebens. Psalm 91, Vers 5. Du sollst dich nicht fürchten, dich nicht erschrecken, dich nicht ängstigen oder verzweifeln über den Terror, der in der Nacht sich rumschleicht. Weißt du, in deiner Dunkelheit, in deiner Umnachtung, in deiner Depression, in deiner Bedrückung, da gibt es so viele negative Gedanken. Was werden wir essen? Womit werden wir uns anziehen oder kleiden? Wo werden wir wohnen? Was werden wir arbeiten? Kriege ich überhaupt noch eine Arbeit in dieser Zeit? Wie geht es mit mir weiter? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann fällt dir alles andere zu. Du wirst verblüfft sein. Plötzlich gehen Türen auf, die bisher zu waren. 1. Johannes 4, Vers 8, Vers 18. Die Liebe treibt die Furcht aus. Die Liebe zu Gott, die Liebe Gottes. Weißt du, lieb den Herrn, hab ihn lieb. Und dann wirst du dich nicht fürchten über den morgigen Tag. Denn gestern gehört dir nicht mehr und morgen gehört dir noch nicht. Die gehört nur das Heute. Und du sollst dich nicht fürchten. Die Liebe Gottes treibt die Furcht aus, ist größer als irgendeine Furcht und mächtiger und stärker. Verscheucht die Dämonen der Furcht. Und das sind Dämonen, die dir Angst einjagen würden. Oh, alles schwarz, alles dunkel, alles finster. Furcht ist ein Geist des Teufels. Und Jesus spricht dagegen. Seine Worte sind gegen die Furcht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Fürchte dich nicht. Und so weiter, egal was in deinem Leben beginnt. Oder fürchte dich nicht, dass vor diesem Sturm, Paulus, wo du auch jetzt auf dem Meer unterwegs bist, du wirst nicht untergehen, sondern deine Berufung wird in Erfüllung gehen. Das, was Gott dir gesagt hat in deiner Berufung, in lichten Momenten, das wird in Erfüllung gehen. Auch wenn der Teufel die ganze Welt auf den Kopf stellen möchte und die Erde wankt wie ein Betrunkener, du darfst dich nicht fürchten, musst dich nicht fürchten. Furcht ist eine Waffe des Feindes gegen dich eingesetzt. Du sollst scheitern, du sollst sagen, ja, du hast recht, das stimmt, wir sind bald gar verloren. Durch Furcht versucht der Teufel, dich klein zu halten, dumm zu halten, schwach zu halten, arm zu halten, gefangen zu halten, ja, an der Leine kurz zu halten. Das versucht der Teufel durch Furcht. Du traust dir nichts mehr. Fang an, dir was zuzutrauen. Hör das Wort des Herrn und du wirst sehen, ich traue mir was zu. Ich fahre raus, noch einmal, Herr, und werf meine Netze aus und versuch's noch einmal. Furcht ist die Ursache und Verstärkung für fast alle Krankheiten, für fast alle Unglücke. Das ist die Verstärkung. Je mehr Furcht da ist, was ich befürchtet habe, sagt der alte Hiob, hat mich getroffen. Also, der Teufel versucht, dir Furcht einzusuggerieren. Wie heißt es in Psalm 23, so schöner Psalm, solltest du auswendig aufsagen. Und ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Du solltest ja auch vor kein Unglück fürchten. Kein Unglück auf der Straße, kein Unglück in der Stadt, kein Unglück auf dem Weg. Weißt du, heutzutage, das bei diesem Marathonlauf hier mit diesen Terroristen oder diesen Terroranschlägen, du traust gar nicht mehr auf der Straße zu laufen mehr. Niemand mehr spazieren zu gehen, weil da so viel Kriminelles passiert. Und ich fürchte kein Unglück. Und wenn mich ein Unglück treffen muss, dann trifft mich ein Unglück. Gute Nacht. Ich wache im Himmel wieder auf. Weißt du, unser Leben hängt nicht von dieser Welt. Wir sind nicht Bürger dieser Welt. Wir sind schon ausgebürgert. Wir sind hier unterwegs. Wir haben das verlassen. Und ich fürchte kein Unglück. Und ich kann dir eines sagen. Gott macht sogar aus jedem Unglück einen Glücksfall. Ob du es glaubst oder nicht, das macht der liebe Gott. Die Leute gedenken böse und Gott macht es dennoch gut. Wie beim Josef. diesem Patriarchen. In Jesaja Kapitel 41 nach der Amplified-Bibel, da 41 Vers 10 sind ganz tolle Worte. Fürchte dich nicht. Du musst die Worte Gottes zu Herzen nehmen und so verinnerlichen. Jesu Worte müssen verinnerlicht werden. Dann haben sie eine Bedeutung. Und dann fürchte dich nicht. Und jetzt erst recht steige ich ins Auto und jetzt fahre ich, was weiß ich wohin. Da, wo ich hin soll oder hin will. Und da heißt es, fürchte dich nicht. Da ist nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Nach der Amplified-Bibel-Übersetzung. Das sind verschiedene mögliche Formen, die übersetzt werden könnten. Ich bin mit dir, sagt der Herr. Und schau dich nicht herum, beunruhige dich nicht. Also diese Worte, so wie der Übersetzer das übersetzt. Denn ich bin dein Gott. Ich will dich stärken und dich abhärten durch all diese Schwierigkeiten. Und ich werde dich heilen und werde dich halten und ich werde von dir nicht weichen. Ich und meine siegreiche Hand nicht von dir nehmen und ich werde für dein Recht sorgen. Also das Zusagen Gottes hier aus diesem einen Vers. Also ich mag diese Amplified-Bibel-Übersetzung, weil das ist zwar in Englisch, aber das kannst du nachher so gut verstehen. Zum Beispiel unser Trautext, da heißt es, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Ich habe gesagt, um Himmels Willen, Bruder, was hast du geträumt, als du uns diesen Spruch ins Stammbuch geschrieben hast? Habe ich zuerst gedacht und habe nicht verstanden. Die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Und dann habe ich zufällig mal nachgeguckt, wie unser Trautext in der Amplified-Bibel-Übersetzung heißt. Und da heißt es, den Zeiten der Not sehen, werden mit Freuden ernten. Die nicht nur plärren und sagen, jetzt muss man diese Samenkörnchen in die Erde stecken. Nein, den Zeiten der Not sagen, und jetzt erst recht. Genau das Gegenteil tun. Genau das Gegenteil tun. Sich nicht unterkriegen zu lassen, nicht zu kapitulieren, nicht aufzugeben und sich nicht zu fürchten. Nein, ich steige ins Auto, ins Flugzeug. Viele Leute haben Angst vorm Fliegen. Weil da so viele Flugzeuge anscheinend abstürzen. Aber vor wegen, das ist das sicherste Verkehrsmittel. Mehr Leute sterben auf der Straße als im Flugzeug oder durch Flugzeugabstürze. Mehr Leute. Und deshalb, aber Angst. Weißt du, wir sollen aufhören, uns zu fürchten. Fürchte dich nicht, hat Gott gesagt. Und aus jeder Schwierigkeiten macht der Herr Herrlichkeiten hier, wenn ich so sehe. Wenn wir nur Gott uns überlassen, hör auf Gott. Ich will dich tragen auf Adlers Flügel. Aus jedem Problem kannst du ein Projekt machen. Traue dem Herrn, was du. Lass Gott in dein Problem hineinreden. Er soll dir was sagen. Und frag, Herr, wie siehst du das Problem? Also das sind so die Fragen, wenn ich an eine Sache rangehe. Dann frage ich lieber Gott, wie siehst du das? Wie würdest du das tun, wenn du so ein ähnliches Problem hättest, wie ich jetzt gerade habe? Wenn Jesus einen berührt, zu einem spricht, weißt du, dann nimmt er den Unglauben dir weg, die Furcht weg, die ist unmöglich, unmöglich, unmöglich. Da wirst du ein Möglichkeitsdenker, wenn Jesus in deine Situation hineinspricht. Da wirst du befreit von den Mächten des Todes, der Angst, der Verzweiflung, der Resignation. Jesus packt einfach an, Mädel, gib mir die Hand. Und guck mal, fasst sie an der Hand, zieht sie hoch und sagt, Talita Kumi, komm her. Wenn Jesus jemanden berührt, muss Tod, Sünde, Sucht, Krankheit den Menschen verlassen. Weißt du, der kommt unter Spannung und Energie. Weißt du, das wird einem Kraftwerk Gottes angeschlossen und am Leben selbst. Und plötzlich springt diese Person hoch. Durch diese Berührung wird sie im Stromkreis Gottes angeschlossen. Jesus ist stärker als alle Macht dieser Welt. Und wir wissen nicht, was den Tod da ausgelöst hat. Er hat Fieber wahrscheinlich gehabt. Ja, im Orient, die medizinische Versorgung war nicht so. Heute kann sogar Malaria, haben die Leute dort gestorben, ein Mückenstich und schon kann sterben. Wir wissen nicht die Ursache. Aber auf jeden Fall, Jesus kommt und Jesus bricht die Macht der Krankheit. Natürlich, wir können die Sache verschlimmern durch diese ganzen Klageweiber. Die haben sich schon versammelt, dass das Mädel noch schwer krank war. Die wird sterben, die Arme, die Arme, die Arme. Weißt du, hör auf, dich bedauern und bemitleiden zu lassen. Das ist eine Krankheit von vielen Christen. Ach, du Arme, was du da durchmachst. Weißt du, und dann, das tut dir gut. Das tut deiner Seele gut, so bemitleidet zu werden, bedauert zu werden. Ach, weißt du, die weiß nicht, was sie essen soll und weiß nicht, was sie anziehen soll und weiß nicht, wo sie wohnen sollte. Weißt du, das ist gar nicht wichtig. Lass die ganzen Klageweiber in deinem Leben raus. Und beschäftige dich nicht mit der Klagerei und das einmal klagen und stöhnen und seufzen. Steh auf, das ist der Ruf Jesu, steh auf. Und da sollten wir ihn tagtäglich hören, tagtäglich müssen wir aufstehen. Zum Spörschen kam ein junger Mann einmal und sagte, Pastor, kannst du mit mir beten? Ich habe immer Schwierigkeiten, morgens aufzustehen. Wer hat von euch auch Schwierigkeiten, morgens aufzustehen? Ich habe Probleme aufzustehen. Sagt er, kein Problem. Zuerst musst du einen Fuß raus tun und dann bittest den Herrn um Kraft und Hilfe, dass du den zweiten auch schaffst. Aber den ersten musst du aus dem Bett tun. Du musst es tun. Und der Herr wird nicht deine Füße nehmen und dich aus dem Bett rausrollen. Wir müssen den ersten Schritt tun. Steh auf. Gib dich nicht auf. Kapituliere nicht. Resignier nicht und sag, jetzt ist mit mir verloren, das ist aus, vorbei, alles kaputt. Steh auf, es ist ein Befehl Gottes. Das gilt heute immer noch, was ist immer noch aktuell und up to date. Und es ist in unserer Wirklichkeit gesprochen. Das Evangelium redet jetzt zu dir heute. Gläubige Menschen sind immer, die aufstehen. Die fallen hin, die stolpern, die haben Schwierigkeiten. Lass uns ganz ehrlich sein, lass uns nicht Theater spielen. Aber sie bleiben nicht unten. Sie richten sich wieder auf. Sie geben sich nicht auf. Denn nur wer aufsteht, der kann den Weg wieder weitermachen. Nur wer aufsteht, kann das Ziel erreichen. Und nur der kommt weiter, der wieder aufsteht. Deshalb, Leute, ist es so wichtig, dass wir aufstehen, wenn wir irgendwo ein Problem haben, egal was es ist, irgendwo gestolpert sind, irgendwo versagt haben, irgendwo kapituliert haben, irgendwo schwach geworden sind, irgendwo uns aufgegeben haben. Ich raff mich auf und jetzt erst recht, jetzt fahre ich in Urlaub. Oder jetzt unternehme ich wieder Reise. Oder jetzt esse ich das, was ich meinen Lebtag nie essen konnte. Der Arzt hat verboten zu essen. Weißt du, wer ist größer, Gott oder der Arzt? Wir machen uns selber krank durch all diese Satzungen, die wir uns da aufgebürdet haben. Und jetzt erst recht. Körper, du musst mir gehorchen. Ich bin der Herr von diesem Körper. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wer, wenn Gott hier drin wohnen will, Gott will nicht in einem brüchigen, zerstörten Körper wohnen lassen. Steh auf und raff dich auf. Und du wirst merken, es klappt. Es klappt. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir deprimiert bleiben, in der Krankheit oder Misserfolgen liegen bleiben. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir immer die Dinge immer nachgeben. Wenn du einmal angefangen hast, nachzugeben, geht es bergab mit dir. Dann kann ich dir schon jetzt auf Wiedersehen sagen. Nur einmal nachgegeben. Nur einmal, das könnte wahr sein. Wir müssen alle durch schlechte Wetter durch Stürme, durch diese Orkane, durch diese Taifune oder was es auch immer ist. Wir müssen alle da durch. Da heißt es im Alten Testament, heißt es irgendwo einem Propheten, wenn du durchs Tal gehst, bau keine Hütte, kein Zelt im Tal. Bleib nicht im Tal stehen. Wenn du schon im Tal bist, guck, dass du so schnell wie möglich durchfährst. Fünften Gang reinlegen und Vollgas und durch. Bleib nicht im Tal liegen und stehen. Bau kein Zelt im Tal. Weißt du, auch nicht nur vorübergehen, hier muss ich bleiben, ich schaffe es nicht, ich muss durch dieses Tal durch. Freilich, du musst durch dieses Tal durch, aber dann hurra. Und dann schaffst du es. Bleibe nicht im Tal. Bau keine Hütte im Tal. Dann kommt die nächste Flut. Weißt du, der auf Sand gebaut, der hat im Tal gebaut. Da sagst du, hier ist doch, warum muss ich mich so anstrengen? Warum muss ich so kompliziert machen? Und er wusste nicht, dass da eine Sturzflut kommt eines Tages und ist alles weg mit ihm. Ich bin im Sinai-Halbinsel, fahre ich da irgendwo durch, auf dem Weg von Gaza nach Gaza. Und da fahren wir durch und da plötzlich steht mittendrin eine Wüste in der Wildnis, auf der Hochebene. Baden verboten, denke ich. Typische Juden, die spinnen. Die schreiben da auf, mitten in der Wüste baden verboten, haben wir angehalten. Und dann habe ich den Leiter gefragt, sag mal, die sind doch verrückt hier. Die verbieten hier in diesem Wadi zu baden. Er sagte, wissen Sie, im Herbst oder im Frühjahr und so weiter, da regnet es und die Erde saugt das Wasser nicht auf. Da gibt es ganze Sturzbäche. Da wird alles mitgenommen, was da ist. Da kann kein Mensch sich mehr halten. Deshalb, wenn da Wasser ist, ist Baden verboten. Ich glaube, du warst auch dabei, als wir dieses Baden-Verboten-Schild geguckt haben. Baden-Verboten. Verstehst du? Im Sommer, Und im Winter, das ist sehr anständig, sauber. Also, das ist wunderbar, man ist geschützt von allen Seiten. Aber dann kommt die Sturzflut und Wasser, da rüttelten sie an das Haus und es macht einen großen Sturz. Baue keine Hütte im Tal der Tränen, in der Traurigkeit. Und versuch nicht da, dich gemütlich zu machen und dich damit abzufinden. Also, hier werden wir bleiben, da den Berg schaffe ich nicht mehr hoch. Nein, Gott sagt, fliehe. Fliehe in Soar, dort ist Zuflucht für dich. Bleib, sag nicht, ich bin zu alt oder ich bin zu schwach, ich kann nicht laufen wie dieser Lot. Mach weiter, gib dich nicht auf. Lot hat alles verloren, weil er sich aufgegeben hat. Gott sagt, fliehe in das Gebirge. Fliehe in das Gebirge. Wenn Gott dir was sagt, das kannst du. Verstehst du? Und nicht nur, oh Gott, ich kann das nicht. Du siehst, viele Menschen widersprechen Gott. Rebellieren gegen Gott. Sind fromme Leute, brave Leute, gerechte Leute sogar. Aber die arbeiten gegen Gott. Und Gott sagt, Lot, hau ab in das Gebirge. Und wenn Gott es zumutet, dir zumutet und dir zutraut, auf das Gebirge zu gehen, dann solltest du schleunigst gehen und keinen Zentimeter woanders, nach links oder rechts. Aber dort ist eine Stadt, ich kenne dort ein Dorf und dort könnte ich bleiben. So. Gut, also gehst hin. Aber dort hat er seine Kinder verloren, seine Frau verloren, ist nur noch mit einem nackten Leben davon gekommen. Du kannst dir viel Ärger, viel Stress ersparen, wenn du auf das Wort Gottes hörst, was er euch sagt. Wenn Gott sagt, du sollst das und das tun, dann tu es, dann kannst du es. Auch wenn deine Gefühle, dein Verstand, deine Mittel, deine Möglichkeiten sagen, es geht nicht. Du kannst. Mit deinem Gott springst du über die Mauern. So, vielen ist das Reden Gottes gar nicht bekannt, verstehst du, und wissen nicht, welche Konsequenzen sie haben. Gott will dich ja nur ermutigen. Er will sagen, raff dich auf, beweg dich, Mädels, steh auf. Guck mal, sogar Tote, das Kind hat gar nicht glauben können. Das Kind war gar nicht religiös, also als solches. Das hat überhaupt nichts. Aber ihr Unterbewusstsein wurde aktiviert, als Jesus sagte, steh auf. Plötzlich steht sie auf. Du musst keinen großen Glauben haben. Du musst nur Gott gehorchen. Jesus gehorchen. Bei dem Mädchen, ihr Unterbewusstsein gehorcht einfach, sagt ja, ihr Geist sagt ja, es ist so. Es ist so wichtig, ihr Lieben, dass unser Geist so geschult ist, so getrimmt ist und dass wir so offen sind für das Herrn Wort. Wenn er sagt, ich tue es, ja Herr. Und sogar wenn du im Koma bist, du kannst auferstehen. Wenn du die Worte Jesu hörst in Vollmacht, in Autorität, dann kannst du sogar große Dinge erfahren. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, kannst du die Welt bewegen. Dein Unterbewusstsein muss nur ja sagen. Dein Inneres muss nur ja sagen. Dein Herz, deine Seele, dein Geist, dein Gemüt muss nur ja sagen. Das, was dich ausmacht in Wirklichkeit, muss nur ja, Herr. Ich verstehe nicht alles, aber ja, Herr. Steh auf. Dieser Ruf aus dem Evangelium zum Gichtbrüchigen, sagt der Herr, deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Also, und er steht auf, diskutiert nicht, fragt dich, was denkt ihr, soll ich das machen oder soll ich nicht machen? Diskutiere nicht mit Leuten. Wenn Gott zu dir redet, dann hat er dir eine Offenbarung gegeben und bleib bei dieser Offenbarung. Und pfeif auf alle Ratschläge und Eindrücke und Eingebungen. Gott hat zu dir geredet, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, trag dein Bett nach Hause. Und hier geschieht etwas Doppeltes, eine innere und eine äußere Befreiung und Heilung. Wenn Gott zu dir redet, steh auf, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Weißt du, Gott hat gute Gedanken mit dir und er will von deinem Unterbewusstsein dir helfen. Und dein Unterbewusstsein, nicht dein Verstand, dein Unterbewusstsein muss von Gott so geformt, so programmiert, so offen für Gott sein, dass es das empfängt und sagt, ja Herr, ich glaub's, ich glaub's, ich nehme es an und ich tue es. Ich tue deinen Willen, dein Wille geschehe jetzt. Jesus tröste den Jairus und sagt, hab Mut, sei ohne Furcht, glaube nur, deine Töchterchen wird auferstehen. Dein Töchterchen wird auferstehen. Und egal wie bitter diese Gewissheit ist und dieses Wehklagen, dieses Stöhnen schon von Weitem und so weiter, dieses Klagen, spielt keine Rolle. Dein Töchterchen wird auferstehen. Jesu Worte haben Macht. Er hat das Sagen. Und nicht deine Gefühle und nicht die Klageweiber und nicht die Umstände. Er hat das Sagen. Steh auf. Oder in all diesen Situationen, weil Jesus die Macht hat, uns auf die Beine zu bringen. Steh auf. Durch ihn zeigt Gott, dass er die Macht hat, alles zu verändern. Deshalb das Evangelium, deshalb auch nur einzelne Wunder. Das sind nicht so viele Wunder, aber du kannst aus jedem Wunder eine ganze Story machen. Für dich persönlich. Weißt du, diese Wunder sind nur für dich da, so ein Musterbeispiele. Wie beim Rechnen, wie man Formular ausfüllt, so Musterbeispiele. Und nach diesem Muster solltest du verfahren. Gott hat uns zur Unvergänglichkeit geschaffen, zum ewigen Leben und nicht zum Sterben. Und deshalb, steh auf! Und das Mädchen tut es. Erstaunlich. Lazarus kommt raus. Es tut es. Und dann heißt es nur, macht ihr jetzt ihn frei, löst ihn von diesen ganzen Leinentüchern. Weißt du, wir müssen nicht die Diagnose hinnehmen oder all das, was ist. Du nimmst an und nimmst es zur Kenntnis. Du musst Realist sein. Weißt du, wir können nicht die Dinge einfach verschieben. Oder ich habe in Heilbronn jemand über mir gehabt, der war mal Christ, ist kein Christ mehr gewesen. Und wenn man kein Christ mehr ist, dann den Leuten geht schlecht. Hinterher, schlimmer, 7-mal schlimmer als vorher. So, und der ist kein Christ. Dann hat er einfach plötzlich, ich sitze auf dem Balkon und plötzlich kommt so ein Knölch, so ein Knollen runter. Und das waren Rechnungen, Mahnungen. Und die hat er einfach zum Fenster rausgeschmissen. Man kann die Probleme auch so lösen, indem man zerknüllt und zum Fenster rausschmeißt. Und der da unten, der muss bezahlen. Glücklicherweise fiel noch zu mir und ich habe dann ein bisschen aufgesammelt und habe gesagt, hör mal, das macht man doch nicht, das musst du bezahlen, mein Freund. Die Rechnung muss man bezahlen. Aber viele schmeißen raus. Das ist nicht der Sinn der Sache, dass du rausschmeißt. Du solltest nehmen. In der Bibel, wir haben einen Mann, der Hiskia, der hat so einen ganz bösen Brief bekommen. Den kannst du nicht zum Fenster rausschmeißen, die bösen Briefe. Der nahm diesen Brief, brachte es in den Tempel, legte Gott vor und sagte, Herr Gott, liest du das mal. Liest du das mal, was die mir geschrieben haben, wie die mich bezeichnen, was die alles über mich sagen, wie die mich verurteilen und was weiß ich, was ich bin und was ich nicht bin. Und Gott hatte gelesen und hat seinen Engel geschickt und dieser Engel hat ganz schnell das Problem gelöst. Gottes Engel lösen schneller das Problem, als du denkst. Aber du musst dem Herrn die Sache übergeben. Und es ist natürlich eine Aufgabe. Man sagt, Herr, jetzt musst du diesen Brief lesen. Du musst diesen Brief beantworten. Gott schafft's. Seine Macht ist groß und stark und mächtig. Das, was die Psychologen nicht schaffen. Wir haben ja die Geschichte neulich gehört von diesem Besessenen. Man hat ihn in Eisenketten gelegt und selbst die Eisenketten konnten ihn nicht halten. Es ist schlimm. Es ist schlimm, was manchmal so in der Welt, was die Leute alle so durchmachen müssen. Unlösbar. Aber bei Gott ist kein Problem. Man muss nur den Herrn ranlassen. Weißt du, heutzutage ist ja ganz furchtbar. Da wird ja alles in der Psychologie und Psychiatrie wird alles ganz schlimm gemacht. Wenn jemand schüchtern ist, dann nennt man das soziale Phobie. Weißt du, dann ist mit ihm was nicht in Ordnung und was weiß ich. Dann hat man gleich ein Fremdwort dafür. Nein, Schüchternheit ist Schüchternheit. Und der Herr Jesus kann die Schüchternheit und die Feigheit und all diese Dinge wegnehmen. Wir müssen nur mit ihm reden. Steh auf. Hab Mut. Resigniere nicht. Sei nicht gleichgültig und lass dich treiben. Jetzt nimm die Stunden, wie sie kommen. Nein, du solltest auch sogar Widerstand tun. Widersteh dem Fest im Glauben. So steht es in der Bibel. Also Tag und Nacht nachdenken. Und da gab es ein Problem in Israel beim Auszug. Die Schlacht bei Ai. Jericho war wunderbar, siegreich. Aber da war die Stadt Ai. Da plötzlich kamen die paar Mannequins raus und haben die Israeliten in die Flucht geschlagen. Und Josua heult und plärrt und steht vor Gott und Gott, was haben wir falsch gemacht? Und dann sagt der Herr, steh auf, warum liegst du da mit deinem Gesicht zur Erde? Israel hat gesündigt. Vielleicht ist ein Fehler da und vielleicht müssen wir aufwachen und mal nachgehen, die Sache, was haben wir falsch gemacht? Und dann hat Gott gesagt, Sünde ist unter euch, ihr habt gesündigt. Und wir wundern uns manchmal, warum klappt es bei ihm nicht? Vielleicht ist irgendwo eine Sünde da, eine kleine Sünde. Da hat jemand was mitgenommen. Ein Mantel und ein paar Silberstöcke. Der Achan in der Bibel, diese Geschichte, wir kennen das. Steh auf. Und mein, stell dich der Wirklichkeit. Stell dir ein Problem. Stelle dich der Situation. Steh auf und schau auf Gott und hör, was er dir sagt. Sünde ist unter euch. Tu die Sünde raus, das Übel, das Ungehorsam. Oder diese Rebellion, tu das raus. Wir resignieren manchmal und wir sind mutlos manchmal. Ich denke nur, das passiert jedem Menschen. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und wir werden unsere Probleme haben, solange wir leben. Der Elia hat geeifert, gekämpft, gerungen. Herr, lass Feuer fallen! Und schon blitzt und donnert. Und dann flieht er in der Wüste, weil die Isabel gesagt hat, morgen kommt dein Kopf dran. Und er resigniert, verkriecht sich in eine Höhle, legt sich in deinem Ginsterstrauch und sagt, oh Gott, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren, lass mich sterben. Aber er stirbt nicht. Die, die sterben wollen, die sterben nicht. Die haben ein ewiges Leben. Die leben lang. Die, die sterben, die nicht sterben wollen, die sterben sehr schnell. Das ist umgekehrt. So und liegt da und so weiter. Er war gescheitert. Ich habe es genug, Herr. Ich habe mein Ziel nicht erreicht. Du siehst also, was die Isabel mir alles androht. Und dann sagt der Herr, der Engel Gottes, steh auf, nimm das Brot, iss und stärke und geh in dieser Kraft. Und mach dann, du hast noch Arbeit. Wir denken immer, wir haben Feierabend. Wir gehen in Pension, in Rente oder was auch immer ist. Wir haben einen Auftrag. Stärke dich. Steh auf, stärke dich. Und heute, und deshalb hat Jesus gesagt, Mädel oder Fati, lieber Jairus, gib dem Mädel was zu essen. Man muss sich stärken. Menschen, die etwas mit Gott erleben, müssen sich stärken. Immer wieder ist so wichtig, stärke dich. Und selbst wenn du Dinge nicht geschafft hast und dein Ideal nicht verwirklichen konntest, das gibt es und das wird es geben. Und das gibt es bei allen Menschen, gibt es keine Ausnahme. Weißt du, man kann riesige Projekte starten und die versanden dann irgendwo. Und was ist, wer kriegt das nachher? Womöglich die Motten rost und die Diebe und dergleichen. Man hat es nicht erreicht. Aber mit Jesus, hör auf Jesus. Du hast es getan, was du tun konntest. Du hast eine bestimmte Wegstrecke bist gegangen und du hast es unvollendet. Und wir haben alle unvollendete Dinge in unserem Leben. Hör auf Jesus. Und guck mal, und dann haben wir den Berg der Verklärung. Moses hat seine Sache nicht vollendet. Hat auch versagt unterwegs. Anstatt zum Felsen zu reden, hat er den Felsen geschlagen. Elia hat versagt, will sterben, hat keinen Sinn in seinem Leben mehr. Er hat mein Ideal nicht verwirklichen können. Ich dachte, ich könnte Israel reformieren. Und was ist passiert? Mit Jesus steht er auf dem Berg der Verklärung und die unterhalten sich. Und das mittendrin im gelobten Land. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, auch vor deinem Versagen nicht. Und meistens haben wir, wenn wir versagt haben, gleich schlechtes Gewissen. Weißt du, wir suchen das Unsichtbare, das Bleibende, das Ewige, das Reich Gottes. Unsere irdische Hütte zerbricht, aber wir haben einen Bau von Gott, nicht von Menschenhänden, sondern von Gottes Händen gebaut. Also wir suchen nicht das Irdische. Such nicht den irdischen Erfolg und sagen, wenn ich das erreiche. Ich denke nur an manche Evangelisten, ich könnte manche Geschichten erzählen. Ich denke nur an Reinhard Bonnke, wie groß der Mann war und wie stark der war. Da hat das größte Zelt für Afrika, riesiges Zelt, Millionen von Geld ist da reingeflossen und das Ding verschimmelt und vergammelt irgendwo in Ägypten. Verstehst? Kann gar nicht gebrauchen. Das kann man schon allein das Aufstellen ist so ein Problem. Da braucht man so und so viele LKWs und der Boden gibt nicht oft her. Und die Regierung, diese Spannungen. Verstehst? Aber das riesige Zelt, wir brauchen das. Und es vergammelt. Und ich könnte euch andere Geschichten erzählen. Große Bauwerke und die vergammeln. Man hat nachher, ja, die Millionen in Sand gesetzt. In Sand gesetzt. Buchstäblich in Sand gesetzt. Was hat man davon? Rechne mit Gott. Und man muss nicht jedem Ideal folgen. Und sagen, ich muss es durchziehen bis zum Schluss. Nee, geht's nicht. Kann's nicht. Soll's nicht. Brauch's nicht. Der Herr gibt das Wollen und der Herr gibt die Vollendung. Und die Vollendung ist oft nachher, nach Jahren und oft ist in der Ewigkeit, da passiert die Vollendung. So, dieses Abgeben, wie leicht es manchmal ist und wie schwer das manchmal ist, du glaubst es nicht. Beides, so hart. Höre des Herrn Wort und das bringt Leben, das bringt Gesundheit, das bringt Erfolg, das bringt Segen. Das, die Frage ist, was bleibt unter dem Strich? Wichtig ist, dass du jetzt glücklich lebst und dass du jetzt das Leben genießt, so gut wie es geht. Und was nachher passiert, du bist nicht mehr da. Ich weiß es auch nicht mehr. Interessiert dich auch nicht mehr. Niemand wird danach fragen. Sei doch ehrlich. Wir machen uns auch manchmal was ganz Großes. Wir wollen uns alle ein Denkmal setzen. Wo sind die großen Feldherren? Wo sind die großen Feldherren? Caesar, Alexander, Napoleon, Hitler, Stalin, wo sind sie? Die einen spuckt man an, die einen verehrt man und was weiß ich. Und von vielen weiß man überhaupt nichts, man vermutet es nur. Weißt du, was bleibt? Was bleibt unterm Strich? Schau auf den Herrn, hör sein Wort und tu das, was dein Herz dir sagt. Du musst leben und du musst sterben. Und du musst dein Leben gestalten. Und alles, was wir erleben und was wir haben und was wir sind, das ist Gnade. Und es ist eine große Gnade, wenn Gott zu uns redet, heute noch, zu mir persönlich. Johannes, mach deine Arbeit, sei treu, diene mir, hab Freude, genieß das Leben. Das Leben geht so schnell vorbei. Denke manchmal, ich wäre 18. Verstehst du, so schnell fliegt das Leben dahin. Mach dir Freude, genieß es. Und es geschieht immer das, was Jesus sagt. Und was er von seinem Vater bittet: Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Danke dir dafür. Und jetzt Lazarus, komm mal raus. Es geschieht, was er sagt. Und wir sollten viel mehr auf die innere Stimme hören. Viel mehr. Wir werden gut bedient sein und gut fahren. Und wir werden glücklich sein. Und wir werden nicht so viel Stress haben. Und wir werden uns auch nicht so verausgaben. Und wir werden andere nicht so belasten. Und so eine Last unter Umständen für andere sein. Weißt du, wir müssen lernen, dieses Machtgefühle. Oh, sprichst du den Stein, dass sie Brot werden? Oder lass dich vom Turm runterfallen, dass dich alle sehen, dich alle verehren, wie gläubig du bist, wie christlich du bist, wie geistlich du bist, wie super du bist. Vergiss das alles, das ist nur alles Einbildung. Wer hat das davon? Die ganzen Friedhöfe sind voll von Menschen, die was sein wollten. Was sein wollten, was beweisen wollten. Hör des Herrn Wort. Land, hör des Herrn Wort. Weißt du, es ist nicht nur eine Predigt zu hören, sondern Gottes Reden zu verstehen. Gottes Stimme wahrzunehmen. Meine Schafe hören meine Stimme. Gott möge uns segnen. Lass uns aufstehen und lass uns Gott darum bitten, dass er noch viel mehr zu uns redet, uns noch viel mehr seine Stimme offenbart. Herr Jesus, du bist der gute Hirte, der seine Herde, seine Gemeinde führt und leitet. Herr, wir wollen uns keine Denkmäler setzen. Wir wollen uns nicht da irgendwie etwas zustande bringen und sagen, guck mal, das habe ich gemacht, das haben wir geleistet. Nein, wir wollen deine Werke in unserem Leben sehen. Wir wollen deine Herrlichkeit in unserem Leben sehen. Wir wollen deine Wunder erleben, die du an uns persönlich tust. Wie du uns durchträgst, wie du uns versorgst, wie du uns leitest durch deinen guten Heiligen Geist, wie du uns Stück für Stück jeden Tag weiterbringst und dass du uns wieder Kraft gibst, aufzustehen und gewisse Tritte zu tun, jeden Tag ganz neu. Ich danke dir für die Erneuerung, die du uns jeden Tag neu schenkst. Du bist gut und wunderbar und herrlich. Ich preise dich, Vater. Und wenn irgendjemand müde geworden ist und irgendwo unterm Ginsterstrauch in einer Höhle liegt oder nicht mehr weiter kann, Herr, sprich du zu ihm heute Nacht, heute Nachmittag oder wann es auch immer sein muss, rede und sag ihm, steh auf. Wo du schläfst, so wird Christus dich erleuchten. Aber aufstehen müssen wir. Und dann kommt die Erleuchtung. Und dann kommt die Gnade. Und dann kommen die Wunder. Und dann kommt der Heilige Geist. Und dann kommt die Salbung. Und dann kommt die übernatürliche Führung des Heiligen Geistes. Aber wir müssen zuerst mal aufstehen. Und dann wird der Herr sein Werk tun. Halleluja, Halleluja. Ich preise Gott für deine Worte, die nicht leer zurückkommen werden. In Jesu Namen. Amen.